Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid heute. Ja, bei dieser Folge. Es geht so langsam in die heiße Phase. Das kann man, glaube ich, jetzt sagen. Die Testfahrten sind quasi Geschichte. Jetzt ist noch eine Woche Pause und dann geht es nächste Woche endlich wieder los mit der Race Week. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall auch eine ereignisreiche Woche, wie gerade schon angesprochen. Wir hatten nämlich die Testfahrten in Bahrain. Und es war nicht nur aufregend, würde ich es mal so formulieren, für die Teams und Fahrer natürlich, da nochmal ordentlich Kilometer zu sammeln in Bahrain an diesen drei Testtagen, sondern ich muss auch sagen, es war ein bisschen aufregend für mich. Denn ich hatte die Möglichkeit, kurz mit dazu geschaltet zu werden, quasi bei Sky, und ein bisschen über die Formel 1, die neuen ja, Regeln zu sprechen. Und ja, das war auf jeden Fall super spannend. Ich habe mich sehr gefreut, auf jeden Fall, für diese Möglichkeit. Und war natürlich auch sehr dankbar dafür. Ja, habe natürlich auch ein bisschen über meinen Podcast gesprochen und ja, war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag dann am Mittwoch, Nachmittag, aber hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und genau, am Mittwoch fingen die Testfahrten ja dann auch an und die haben sich dann ja so quasi bis zum Freitag hin gezogen und wir gucken mal so ein bisschen, was so die Erkenntnisse, sage ich mal, daraus sind aus den ja, letzten drei Testtagen, die es dann ja waren. Eben in Bahrain war ja dann doch nochmal, finde ich, schon nochmal so ein bisschen richtungsweisend, vor allen Dingen dann so Freitagnachmittag, als dann doch nochmal die ein oder andere schnelle Runde gedreht wurde von dem ein oder anderen Fahrer. Auch wenn ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen würde, wer jetzt in Australien ganz vorne ist, weil natürlich haben die Teams auch so viel in der Hand, dass sie selbst entscheiden können, wie viel sie zeigen, was sie zeigen und solche Sachen. Also, das kann ja auch mal sein, dass man mal im ersten und zweiten Sektor eine richtig gute Zeit fährt, aber dann extra mal im dritten Sektor ein bisschen langsamer macht, weil man nicht direkt als Favorit in die Saison gehen möchte. Also das hat man, finde ich, schon ein bisschen bei den Teams gemerkt, vor allen Dingen bei den vorderen vier Teams. Die haben sich so ein bisschen die Favoritenrolle, sage ich mal, so ein bisschen zwischen, also so hin und her geschoben. Formulieren wir es mal so. Also dann gab es mal ein, dann war es erst Mercedes, dann war es Red Bull, kurzzeitig mal auch McLaren, jetzt ist es mehr so Ferrari, muss man sagen. Also, niemand möchte so wirklich diese komplette Favoritenrolle eingehen. Ist natürlich auch klar, ist natürlich auch ein gewisser Druck mit verbunden, dann auch zu liefern Anfang der Saison. Und deshalb, ja, ist auf jeden Fall natürlich immer noch ein bisschen schwierig zu sagen, wer dann wie wo ist. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall erstmal festhalten, dass Ferrari, finde ich, schon gut aussah. Also, das hat man auch nochmal gesehen. Man muss zwar auch sagen, Charles Leclerc ist auch am Freitag den ganzen Tag gefahren. Konkurrenten wie beispielsweise McLaren und Lando Norris, der ist vergleichsweise relativ wenig gefahren, stand erst ein, zwei Stunden in der Garage und hatte auch sowieso nur die Nachmittagssession. Also da waren es dann mehr so ja, 2 Stunden, 3 Stunden, die er da gefahren ist und hatte natürlich weniger Zeit, sich nochmal so einzustellen. Leclerc, der war dann schon so ein bisschen drin vom Vormittag und konnte die Rundenzeiten dann, finde ich, ziemlich gut abspulen. Aber hat das eben eine sehr gewissen, also in einer guten Art und Weise gemacht und vor allen Dingen auch sehr konstant abgeliefert. Das, finde ich, muss man auf jeden Fall mal festhalten. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass es für Ferrari auf jeden Fall ein guter Auftritt war, was die Testfahrten angeht. Inwieweit man das dann umsetzen kann für die nächste, also für das erste Rennen, das ist dann am Ende noch irgendwie so ein bisschen, ja, die große Frage, würde ich sagen. Was auch wieder auffiel, leider muss man sagen, ist das Thema Aston Martin. Das scheint sich wirklich schwierig zu gestalten. Also da ging irgendwie relativ wenig, nachdem es in Barcelona schon Schwierigkeiten gab und auch davor in Bahrain, wo Lance Stroll selber gesagt hat, dass man 4 Sekunden hinterherhängt, ging es an diesen 3 Tagen auch nicht wirklich weiter, muss man sagen. Also man hat mit Abstand die wenigsten Runden gefahren und am Freitag musste man auch bereits früh einpacken, weil es einfach nicht mehr ging. Man hatte auch technische Defekte. Also da ging wieder relativ wenig. Da sind, glaube ich, auf jeden Fall die Alarmglocken an beim Team rund um Adrian Newey. Und ich bin gespannt, ob man da dann doch noch vielleicht eine Lösung findet für den Saisonstart, für das erste Rennen in Australien, weil es, glaube ich, schon wichtig ist, fürs ganze Team. Also Fernando Alonso möchte ein gutes Auto haben. Lawrence Stroll möchte, dass das Team gut dasteht. Also da sind viele Faktoren auf jeden Fall dabei, die es, glaube ich, auch nicht so ganz leicht machen. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, inwieweit da es da für Aston Martin dann auch nach vorne gehen kann. Das ist auf jeden Fall die große Frage. Was auch noch so eine Frage ist, finde ich, die sich so ein bisschen ergibt aus den Testfahrten. Also wir haben ja gesehen, dass Mercedes sehr gut aussah in Barcelona. Geht ja sowieso als kleiner Favorit, sage ich mal, in die Saison 26 durch den Motor rein. Was ich aber auch sehr interessant, also was ich dann aber schon interessant fand zu sehen, ist, dass es jetzt so in Bahrain jetzt nicht so war, dass die komplett überlegen waren. Aber ich finde, da ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, so wie viel Zeit man. Weil man hatte Barcelona dann doch, finde ich, glaube ich, schon, war relativ zufrieden mit dem Auftritt. Und es gibt auch mehrere Experten, die sagen, dass Mercedes dann vielleicht doch schon mal erstmal ein bisschen zurückgefahren hat und erstmal so ein bisschen schaut, was noch so geht. Und dann eventuell quasi, in Australien voll angreifen wird. Genau, also das so ein bisschen zu den Teams. Ging viel her, hin und her. Also McLaren und Red Bull, sieht in so einer Art Verfolgerrolle momentan für die beiden Teams aus. Und ja, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf einen spannenden Start in die Saison 2026 freuen. Ich glaube, spannend wird es auch nochmal Thema Start. Also da gab es ja durchaus einige Diskussionen um die Startsituation bezüglich dieses Elektroanteils und dass man eben langsamer wegkommen wird. Ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend zu sehen sein, wie sich die Starts entwickeln jetzt auch im Vergleich zum Jahr davor oder zu den Jahren davor. Finde ich jetzt schwierig, eine Prognose drüber zu machen, weil man irgendwie auch noch nicht so einen richtigen Rennstart gesehen hat. Klar, es gab schon immer mal wieder jetzt diese Probestarts, aber so einen richtigen Rennstart, wenn das ganze Prozedere quasi einmal abgelaufen ist, ich glaube, dann da kann man dann, daran kann man das dann nochmal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Also sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Genau, das so ein bisschen zu den Testfahrten von Bahrain, wo dann ja doch einiges los war, sagen wir es mal so. Und jetzt gibt es endlich meine Thesen zur Saison 2026. Ja, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal angekündigt, dass es ja bald quasi losgeht mit der Saison und dass ich natürlich auch nochmal meine Thesen droppen möchte, was die Saison 2026 angeht. Ich muss sagen, ich habe mich schon bei ein paar etwas schwerer getan. Also so ein paar gingen relativ leicht von der Hand, aber so am Ende musste ich schon da doch nochmal ein bisschen überlegen, weil am Ende sind sie auch so durchaus so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, nicht unbedingt mega wahrscheinlich, dass sie eintreten, sagen wir es mal so. Also klar, es ist möglich, aber es sind schon gewagte Thesen, sagen wir es mal so. Also so Hot Takes mäßig und ja, mal gucken, inwieweit da was wirklich eintritt. Also ich glaube, in diesem Jahr haben wir sie ja auch verglichen mit dem aus dem letzten Jahr dann quasi. Also waren schon ein paar Parallelen, aber da waren dann auch ein paar, wo ich dann doch eher daneben war. Aber ja, ich dachte, ich finde es eigentlich mal ganz cool. Ist immer eine gute Einstimmung, finde ich, auch so auf die Saison, was einen eventuell erwarten kann, was vielleicht auch ganz lustig wäre, wenn das wirklich passieren würde. Und deswegen, dachte ich mir, es ist wieder Zeit für die Thesen zur Saison 2026 diesmal. Und ich würde sagen, wir starten da einfach dann direkt mit und wir fangen an mit These Nummer 1. Und die geht tatsächlich ums Audi-Team, also so ein bisschen aus der deutschen Brille geschaut, wenn man es so nennen möchte. Also, ich habe gesagt, Audi wird sich für die Saison 2026 ein Podium holen. Also es ist wirklich, finde ich, eine gewagte These, muss ich schon wirklich sagen, weil am Ende, also, am Ende ist es dann wirklich ein Team, was dann doch neue Strukturen hat, neue Verantwortliche. Also die Fahrer sind zwar noch mit dabei aus der letzten Saison, aber trotzdem, glaube ich, wird es für Audi schon schwierig sein, ein Podium zu holen. Aber wir haben das letztes Jahr mit Nico Hülkenberg gesehen, im Sauber damals dann noch. Aber da hat es dann auch funktioniert. Und Deswegen dachte ich, ich bin jetzt einfach mal positiv. Und ja, gehe davon aus, dass Audi zumindest ein Podium in der Saison 2026 holt. Das kann ja auch wirklich mal zufällig passieren, so wie bei Nico Hülkenberg. Das war ja auch klar auch eine starke Performance von ihm, aber das war natürlich auch, da kamen viele Sachen zusammen, ne? Thema Regen, Strategie und sowas. Da hat man einfach gute Entscheidungen getroffen und dann kann man halt eben auch mal als vergleichsweise kleineres Team auf dem Podium stehen. Und ich glaube, mich würde es für beide auf jeden Fall auch freuen. Für Nico Hülkenberg als zweites Podium wäre natürlich super, aber auch für Gabriel Bortoleto würde es dann ja gleichzeitig das erste Podium in der Saison, in der Formel-1-Karriere sein, so rum. Und ja, das würde mich für ihn auf jeden Fall auch sehr freuen. So, dann kommen wir zu These Nummer 2. Das geht, oder diese These geht um den einzigen Rookie in dieser Saison. Also es gibt jetzt auch nicht unbedingt so ein Rookie-Ranking dieses Jahr wahrscheinlich, weil wir eben nur einen Rookie tatsächlich haben in der Saison 2026. Und das ist Arvid Lindblad. Ich bin wirklich gespannt auf ihn. Also ist ja Red Bull Junior und wird ja dann bei den Racing Bulls neben Liam Lawson an den Start gehen. Und ich finde, er hat schon in den vergangenen 2 Jahren, also ich habe ihn ein bisschen verfolgt in der Formel 2 und auch in der Formel 3. Ich finde schon, dass er da das ein oder andere Ausrufezeichen setzen konnte. Ist ja, glaube ich, sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 2 jüngster Sieger jeweils gewesen. Aber es gab auch immer mal wieder Wochenenden, wo es vergleichsweise eher schwierig war, wo er dann doch relativ weit hinten war. Ich glaube, er hat Ende der Saison letztes Jahr auch noch einen neuen Teamkollegen bekommen, der auch teilweise wirklich gut unterwegs war, wo er sich auch ein bisschen schwerer gegen tat. Deswegen bin ich mal echt gespannt, aber prinzipiell finde ich, haben Red Bull Junioren ja schon immer eine ganz gute Ausbildung und können schon eigentlich immer gut mit dabei sein. Man muss auch sagen, Isla Katscher war letztes Jahr jetzt auch nicht jemand, den man super kannte. Klar, er war WM-Zweiter in der Formel 2 und hat auf jeden Fall auch immer gute Leistungen in den Nachwuchskategorien so rum gezeigt. Aber trotzdem finde ich, also ich hatte ihn nicht immer so auf dem Zettel, muss ich sagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, auch auf Arvid Lindblad, der, wie gesagt, dann neben Liam Lawson an den Start gehen wird für die Racing Bulls. Und mein Tipp oder meine These zu ihm ist, dass er in den ersten 3 Rennen mindestens einmal in die Punkte fährt. Ja, ich finde momentan es sehr schwierig, die Racing Bulls einzuschätzen, bin ich ehrlich. Also, die sind nicht so ganz vorne mit dabei, aber irgendwie auch nicht so ganz hinten. Also, ich finde es echt schwierig, bin da wirklich gespannt, wie die am Ende in Australien dastehen werden, insbesondere im Qualifying und im Rennen. Aber ja, das ist jetzt erstmal meine These. Arvid Lindblad holt Punkte in den ersten 3 Rennen, also mindestens einmal. Dann kommen wir zur These Nummer 3 und die geht um Fernando Alonso. Und ich sage, dass Fernando Alonso, es ist eigentlich schade, aber Ende der Saison 2026 seine Karriere beendet. Weil ich glaube, dass der Aston Martin vor einem schwierigen Jahr steht. Wenn man bis Australien jetzt nicht einen Riesensprung macht, könnte das schwierig werden. Und Fernando Alonso hat immer gesagt, dass er ein Auto haben möchte, womit er auch performen kann, womit er auch gut fahren kann, weil ich glaube, sonst wird es für ihn einfach echt schwer. Schwer. Und deswegen sage ich, dass er seine Karriere beenden wird. Oder vielleicht, Leute, als kleiner Zusatz, zumindest das Team wechseln wird. Also, dass er am Ende der Saison quasi nicht mehr bei Aston Martin sein wird. Aber ja, wahrscheinlich, also es geht am Ende um Performance auch für ihn. Und momentan sehe ich das echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber mal sehen. So, weiter geht's. These 4. Und die geht um einen anderen jungen Red Bull-Fahrer wieder mal. Und zwar um Isaac Hatcher, der ja dann die schwierige Aufgabe hat, neben Max Verstappen im Cockpit zu sitzen. Also es wird wirklich schwer für ihn werden. Aber ich sage, dass er Max Verstappen einmal schlägt in den ersten 5 Rennen. Das ist wirklich eine gewagte These, muss ich sagen. Ich habe letztes Jahr auch gesagt, dass Liam Lawson irgendwie in der Lage ist, Max Verstappen zu schlagen. Ja, nach 3 oder 4 Rennen war damit dann Schluss. Ich sehe aber Isaac Hatcher schon als einen sehr stabilen Fahrer. Und am Ende kann das natürlich auch mal eine Situation sein, dass er immer davon profitiert, dass, keine Ahnung, Max Verstappen beispielsweise eine Strafe bekommt oder irgendwie nach hinten fällt oder irgendwie einen kleinen Fehler hat oder so, ne? Aber ja, vielleicht schafft es in den ersten 5 Rennen. Wer weiß. Und dann sind wir bei der 5. These auch schon angekommen, quasi fast Halbzeit. Und die geht um einen anderen ehemaligen Rookie, muss man ja jetzt sagen, für die Saison 2026. Und das ist Olly Bearman. Und ähnlich wie bei Gabriel Bortoleto, da habe ich zwar so das Team gesagt, aber diesmal geht es nur um den Fahrer, und zwar um Olly Bearman. Ich sage, dass Olly Bearman sich sein allererstes Formel-1-Podium in der Saison 2026 holen wird. Ja, ich weiß nicht, aber letztes Jahr waren da wirklich ein paar gute Performances dabei. Ich fand, dass der Haas bis jetzt auch nicht so schlecht aussah bei den Testfahrten. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Olly Bearman da vielleicht mal eine gute Chance hat, sich ein Podium zu ergattern. Also ich würde es ihm auf jeden Fall wirklich gönnen, weil ich finde, er hat einen richtig guten Job bisher gemacht. Bester Platz war, glaube ich, bis jetzt Platz 4 in Mexiko. Richtig stark, hatte da wirklich starke Duelle gegen Max Verstappen. Unter anderem konnte sich, glaube ich, auch gegen die Mercedes beide durchsetzen. Also da ging auf jeden Fall richtig viel für ihn. Und deswegen, ja, sage ich einfach mal Podium für Olly Bearman. So, also das ist die Hälfte der Thesen. Jetzt geht's also weiter mit These Nummer 6. Und die ist so ein bisschen präsent geworden, nachdem es einen Fahrer bereits ereilt hatte in jüngerer Vergangenheit, sagen wir es mal so, und zwar Kevin Magnussen. Und ich sag mal so, ein Fahrer muss wegen zu vieler Strafpunkte ein Rennen aussetzen. Ich weiß nicht, es ist mir irgendwie einfach eingefallen und ich dachte mir so, ja, ich finde es schon möglich. Also es gibt so ein paar Fahrer, die schon prädestiniert dafür sind, viele Strafpunkte zu holen. Es gibt auch einige Fahrer, die aktuell relativ viele Strafpunkte haben. Olly Bearman gehört übrigens dazu. Max Verstappen war auch mal in so einer Situation. Ich glaube, bei ihm wurden mittlerweile ein paar gestrichen. Aber natürlich kann das auch mal schnell sein, dass man sich schnell wieder ein Konto, sage ich mal, an Strafpunkten aufbaut. Es ist eine lange Saison, wir haben wieder 24 Rennen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es schon passieren könnte. Deswegen das These Nummer 6. These Nummer 7. McLaren nimmt eher eine Verfolgerrolle ein. Momentan überzeugt es mich noch nicht hundertprozentig, was McLaren gezeigt hat, muss ich sagen. Also es ist nicht schlecht und man ist auf jeden Fall dran und man ist auf jeden Fall näher dran als beispielsweise bei den Regeländerungen 2022, wo man ja wirklich einen krassen Rückschritt hatte von 2021 zu 2022. Aber ich finde, dieses Jahr ist es so ein bisschen, also was wir bis jetzt gesehen haben in den Testfahrten, es ist jetzt nicht so, dass man momentan aktuell denkt, boah, ja, die sind wirklich vorne. Ich finde, momentan ist es wirklich eher so eine Verfolgerrolle. Also man wird sozusagen vom Gehfolgen zum Verfolgen, wenn man es jetzt mal auf letzte Saison bezieht. Ich glaube schon, dass man Möglichkeiten hat, um Titel mitzukämpfen. Aber es wird auf jeden Fall noch schwieriger, als es im letzten Jahr war. Ja, genau. These Nummer 8. Ferrari kämpft mit guten Chancen, mit guten Leute, um beide WMs. Also, ich muss sagen, diese Testfahrten, die haben mich schon ein bisschen beeindruckt von Ferrari. Also, da ging auch also generell in den Test relativ viel konstant, was ja bei Ferrari schon immer so ein Problem war, muss man sagen. Und auch Charles Leclerc wirkte wirklich dann doch relativ zufrieden mit dem Auto, nachdem er ja letztes Jahr schon das eine oder andere Mal Kritik an den neuen Regeln geäußert hatte. Deswegen sage ich, dass er durchaus gute Chancen hat, um beide WMs mitzukämpfen. Also dann natürlich auch zusammen mit Lewis Hamilton mindestens mal um die Konstrukteurs-WM. Weil momentan sieht das, finde ich, ganz gut aus, was Ferrari da zeigt. So, vorletzte These. Ich sage, es gibt einen neuen Weltmeister. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, habe ich das letztes Jahr auch gesagt? Nee, ich glaube, letztes Mal war die These, dass Norris vor Verstappen landet, so rum. Was ja auch am Ende gestimmt hat. Diesmal, ja, gibt es einen neuen Weltmeister. Ja, das ist, wie gesagt, das ist einfach nur eine Überlegung, muss ich sagen. Also am Ende, es kann auch Max Verstappen Weltmeister werden. Es kann theoretisch Lewis Hamilton Weltmeister werden. Es kann Lando Norris Weltmeister werden, die schon einen Titel, mindestens einen Titel jeweils haben, so rum. Aber ich sehe auf jeden Fall auch Chancen für Ferrari. Und da sehe ich Charles Leclerc schon in einer guten Position. Ich sehe Chancen für Mercedes. George Russell gilt als einer der heißesten Anwärter für den WM-Titel dieses Jahr. Das sieht man in diversen Sachen, Artikeln. Auch von Fahrern hört man immer wieder George Russell. Deswegen, ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Fahrer, die auch durchaus Anwärter sind. Oscar Piastri, wenn der McLaren gut ist, hat auch Chancen. Natürlich muss man auch aus Mercedes Teamsicht theoretisch, wenn das Auto gut ist, hat auch Kimi Antonelli die Chancen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu früh ist für ihn. Ja, aber deswegen sage ich, es gibt einen neuen Weltmeister. So, und These Nummer 10. Max Verstappen holt trotz der großen Änderungen mindestens 5 Siege. Das ist auch ein bisschen gewagt, weil ich finde es echt schwierig, den Red Bull momentan einzuschätzen. Aber wir haben letztes Jahr auch gesagt, dass der Red Bull echt schwer zu fahren ist und es gab Probleme. Und am Ende hat Max Verstappen trotzdem noch super viele Siege geholt. Und deswegen dachte ich mir, ja, nehmen wir die These einfach mal mit rein. Also Verstappen holt trotz dieser Regeländerung mindestens 5 Siege. Ja, genau. Das also so dazu, zu meinen Thesen. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es die Vorschau auf den großen Preis von Australien. Bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.